Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von
Wer zum Teufel ist Lukas?
Das war nicht synchron, aber gut.
Fast.
Ich bin nach wie vor Abel in Hamburg. Mir gegenüber sitzt
Greta in Karlsruhe.
Genau, hat sich wenig verändert. Greta, du hörst dich ein bisschen nasal an. Schön als OP oder was ist los?
Ja, ich halte mir so ein bisschen die Nase zu. Ich dachte, es kommt ein bisschen besser. Vielleicht so ein bisschen auf die emotionale Schiene.
Ja, genau, es wird eine sehr traurige Folge heute. Erste Staffel ist durch. Wir hatten ein bisschen Pause gemacht. Wie geht's dir?
Gut, freue mich jetzt wieder. Ich habe Bock. Bisschen aufgeregt.
Mega. Fühlt sich an wie irgendwie Neustart komplett, obwohl sich nichts verändert hat, sag ich mal. Wir haben uns ein bisschen was Neues überlegt, aber auch nur ganz minimal an den Reglern gedreht, sag ich mal, weil wir gemerkt haben, was sich vielleicht besser anbieten würde. Da kommen wir gleich zu. Ansonsten, ja, ich habe auch Bock. Waren ja ein paar Wochen Pause.
Wollte gerade sagen, ich habe dich nicht mal gefragt, wie es dir gegangen ist.
Ja, ich habe das für mich imaginär, habe ich mir das vorgestellt, dass die Frage jetzt eigentlich kommen müsste. Und ich glaube, jeder Zuhörer hat sich die Frage dann auch gestellt. Und wir verstehen uns doch auch nonverbal. Deswegen vielen Dank für die Nachfrage. Was ist neu? Ich glaube, ich fange mit den Regeln an, sage ich mal. Wir machen diesmal nicht bis 10. Das wäre zu langweilig für mich. Irgendwann haben wir beschlossen. Und wir haben gesagt, wir machen bis 5. Und zwar aus dem Grund, dass wir pro richtig getippter Biografie einen Punkt vergeben und sonst nada. Wir hatten das letztes Mal, das will ich gar nicht aufrollen, ja ein bisschen anders mit der Punktewertung. Ich glaube, jeder ist mal irgendwann durcheinander gekommen. Das ist für uns einfacher, für euch alle einfacher. Und wer die Biografie errät, der bekommt einen Punkt. Und fertig.
Wir haben es aber auch ein bisschen kompliziert gemacht beim letzten Mal. Jeder kriegt einen Punkt, wenn er nichts errät. Derjenige kriegt einen Punkt, der was errät. Keiner kriegt einen Punkt, wenn niemand was errät. Also es ist schon ein bisschen kompliziert gewesen. So ist es natürlich ein bisschen einfacher.
Naja, aber das war ja eigentlich das hatten wir ja also ausgemacht, dass wir kompliziert anfangen, um es dann einfach einfacher zu machen.
Genau.
Sonst ist ja irgendwie kein Spielraum mehr nach oben. Es muss immer Luft nach oben da sein. Haben wir sicherlich auch nach dieser Staffel. Unsere Millionen Zuhörer werden uns schon wieder mit Mails bombardieren und sagen, das müsst ihr besser machen und seid doch mal netter. Und von daher glaube ich, ist es ein guter Weg, diesmal zu sagen, wir machen bis 5. Dann können wir gucken, wie weit wir mit den Folgen hinkommen. Vielleicht erraten wir ja 5 Folgen überhaupt nichts, dann geht es immer weiter.
Ja.
Und genau, was hatten wir noch gesagt mit der Auflösung? Da hatten wir uns überlegt, ob wir jetzt zwischendurch auflösen oder am Ende. Da gab es verschiedene Zuschriften, die meinten, ja, es wäre vielleicht besser, das hält irgendwie den Spannungsbogen. Wir haben für uns entschieden, wir wollen zum Ende auflösen. Es gibt aber vorher noch mal so eine ganz kurze Zusammenfassung, dass sich jeder noch mal kurz dran erinnern kann, was hat der andere davon sich gegeben. Ich finde es besser, kann nur für mich sprechen, ehrlich gesagt.
Genau, aber ansonsten bleibt alles gleich. Also wir stellen uns gegenseitig die Biografien von zwei unterschiedlichen Musikern oder Musikerinnen vor. Immer jeweils unter dem Decknamen Lukas, ob jetzt männlich oder weiblich, ist ganz egal. Das Genre ist auch egal. Jahrzehnt ist ganz egal. Also es ist ein bunter Mix und wir müssen versuchen rauszufinden, wer der andere hat, um eben diesen Punkt zu kriegen pro Folge.
Genau. Vielleicht wen der andere hat, klingt schöner. Was habe ich noch? Irgendwas fiel mir gerade noch ein. Ich fand es ganz süß übrigens, dass du mich vorhin gefragt hast, ob wir vielleicht darauf verzichten wollen, den Geburtsort zu nennen. Es ist heute die 11. Folge. Ich glaube, ich habe ihn noch nie genannt, weil ich es viel zu einfach finde.
Nee, das Geburtsland habe ich gesagt.
Ah, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Dann alle Lacher zu mir.
Oder ich habe es falsch gesagt, ich weiß nicht. Aber Geburtsland ist nämlich, das hatten wir ja eigentlich immer drin. Geburtsort hatte ich ja auch nicht mehr drin.
Ja, aber selbst beim Geburtsland habe ich ja ein bisschen rumgeeiert mit Insel und.
Ja. Na gut, jetzt lass uns mal nicht so rumeiern. Ich würde sagen, wir fangen mal an, oder?
Genau, ich muss nur ganz kurz erzählen, dass ich beispielsweise den einen aus meiner Folge ja getroffen habe, hier in Hamburg-Altona, und ziemlich erschrocken bin, weil ich dachte, der haut mir auf die Fresse.
Nicht verraten, aber das müssen wir jetzt rauspiepen.
Naja, jetzt weiß ja mal nicht, welche Folge das war. Das ist, keine Ahnung. Ich würde euch empfehlen, hört euch nochmal alle Folgen in Dauerschleife durch, dann kommt er da besser rein, glaube ich, genau. Lass uns mal starten. Genau. Du beginnst heute mit einer Vorstellung. Toi, 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 nicht. Und ich lege dann quasi nach. Ne?
Okay, so machen wir es. Vielleicht. Mal schauen.
Vielleicht. Gut.
Also, endlich geht's wieder los. Mein Lukas ist Meister der Ambivalenz, aber da komme ich später nochmal drauf. Lukas wird am 23. September 1949 in einem sehr religiösen Elternhaus geboren und wächst mit zwei kleinen Schwestern in sehr einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater, der wechselt oft den Job. Er arbeitet mal als Taxifahrer, mal als Gefängniswärter, mal in einer Textilfabrik, aber so richtig erfolgreich ist er dabei nie. Lukas beschreibt ihn als sehr schroffe und cholerische Person, die nur schwer den emotionalen Kontakt zu seinen Kindern herstellen kann und die abends auch oft betrunken und frustriert in der Küche sitzt.
Boah, das wiederholt sich oft, ne?
Bitte?
Immer wieder ähnlich, das wiederholt sich ganz oft, ne?
Ja, irgendwie schon. Also es ist verrückt. Also man merkt schon immer, dass alle irgendwie doch ein bisschen zusammenhängen.
Ja, ja. Gut, Entschuldigung.
Seine Mutter ist, wie auch so oft, das komplette Gegenteil. Sie arbeitet als Sekretärin, sie ist sehr warmherzig und sie kümmert sich so ein bisschen um die Struktur in der Familie. Weil sie finanziell jetzt nicht besonders gut dastehen, folgt Mitte der 50er dann der soziale Abstieg. Das heißt, sie ziehen in ein Viertel, in dem zur damaligen Zeit nur Zuwanderer und Marinesoldaten wohnen. Von Nachbarn wird Lukas als sehr unbeschwert beschrieben, zumindest anfangs. Denn mit dem Start in der Schule, da mausert er sich immer mehr zum Problemkind. Mhm. Er legt sich mit den Lehrern an, er sucht Konflikte und gleichzeitig zieht er sich trotzdem auch immer mehr in sich zurück. Also er sagt auch selber, er fühlt sich einfach erdrückt von den Zukunftsperspektiven als Arbeiterkind. Er sagt auch später dazu, ich hatte viele Pläne, doch ich war immer derjenige, der draußen stand und sehnsüchtig nach drinnen blickte. Mhm. Mit 10 fängt er an, sich für Elvis, die Beatles und die Rolling Stones zu interessieren. Mit 14 bekommt er dann seine erste eigene Gitarre geschenkt und wechselt dann auf eine andere Schule. Und dort merkt er dann, hey, mit Rockmusik kann ich so ein bisschen aus meinem engen Gefühl entfliehen, ein bisschen davon wegkommen. Seine Eltern, die halten übrigens nicht viel von seiner musikalischen Leidenschaft. Glaubt man seinen Erzählungen, dann gibt es nur zwei Dinge, die in seiner Familie ungeliebt waren. Einmal er selbst und seine Gitarre.
Gitarre, okay.
Ja. In Sachen Kultur dominiert zu Hause in dieser Zeit hauptsächlich der Fernseher. Zugang zu Literatur hat er keinen. Deshalb lernt er auch erst durch Songtexte von Bob Dylan, was überhaupt alles möglich ist und wie man sich ausdrücken kann.
Ich habe jetzt schon eine Idee, aber gut.
Das verarbeitet er später auch in seinen eigenen Texten. So heißt es zum Beispiel, we learned more from a 3-minute record than we ever learned in school. Also wir haben mehr in einem 3-Minuten-Stück gelernt als in der ganzen Schulzeit. Okay. Und ganz offensichtlich hat er von diesem Wissen später auch sehr viel für sich mitgenommen. Er wird nämlich oft für seine Songtexte gelobt. Lukas lernt immer eifriger die Gitarre und spielt auch in ersten kleineren Bands. Und als seine Eltern dann 1966 umziehen, weil sein Vater einen Job als Busfahrer findet, bleibt Lukas im Elternhaus, zieht aber später in ein kleines Zimmer in einer anderen Stadt. Und hier kommt dann auch seine Ambivalenz zum Vorschein. Denn er hat ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu seinen Wurzeln. Einerseits empfindet er vor allem als Jugendlicher seine Heimat als engstirnig und armselig, lebt aber andererseits heute wieder in der Nähe seiner Heimatstadt.
Okay.
Und genauso ist es auch mit der Beziehung zu seinem Vater. Da ist er auch immer sehr hin und her gerissen, weil einerseits versucht er, gegen ihn zu rebellieren und nicht so zu werden wie er. Andererseits hat er aber unter anderem seine Werte aus der Arbeitswelt übernommen. Das konfliktbeladene Verhältnis zu Autoritätspersonen, also jetzt speziell auch zu seinem Vater, das verarbeitet er auch später immer wieder in Songs, genauso wie die Trostlosigkeit und die vorgezeichneten Lebensläufe in der Arbeiterklasse und eben die Versuche daraus auch auszubrechen, also eigentlich alles, was ihn selbst auch beschäftigt. Lukas gründet immer wieder neue Bands und feiert auch kleine Erfolge. Es werden Songs aufgenommen, sogar ein erstes Studioalbum und zumindest lokal machen sie mit ihrer Musik einen ganz guten Eindruck und machen sich auch einen Namen. In dieser Zeit wird er auch als sehr umtriebige Person beschrieben, eine, die von manischem Arbeitseifer getrieben ist, gleichzeitig aber sehr schüchtern und vor allem im geschäftlichen Bereich, also ich kann heute irgendwie nicht sprechen, ne? Im geschäftlichen Bereich auch sehr naiv ist. Nur auf der Bühne, da taut er auf und zeigt Führungsqualitäten. Und das finde ich auch schon wieder eigentlich sehr ambivalent, beziehungsweise sehr unterschiedlich eigentlich, mal so, mal so. Anfang der 70er wird Lukas dann entdeckt, beziehungsweise lässt sich entdecken. Mit seiner Gitarre unterm Arm stellt er sich nämlich vor einen der wohl einflussreichsten Manager der Zeit und spielt ihm vor und wird schlussendlich dann bei Columbia Records unter Vertrag genommen. Mhm. Er schnappt sich dann seine Band, nimmt sie mit ins Studio und es entsteht seine erste große Debüt-LP. Die wird zwar von Kritikern hoch gelobt, ist aber wie das darauffolgende Album auch kein kommerzieller Erfolg.
Wann war das, Entschuldigung?
Bitte?
Wann war das noch?
Es war so Anfang der 70er.
Okay. Mhm.
Und ich glaube, ich muss an der Stelle auch kurz erklären, weil ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe. Vielleicht war mir das vorher aber auch nie so bewusst. Und es ist immer so, aber seine Stelle plus die Stelle der Band, weil die Band ist jetzt nicht so wie die Band aus zum Beispiel der ersten Folge von mir, der Lukas.
Ja.
Weiß nicht, ob man sich da noch erinnern kann. Also es ist nicht so, wie man sich einfach eine Band vorstellt. So, hier sind sondern vier Mitglieder und ihr seid die Band. Weil hier ist es dann so, der Lukas ist immer der Bandleader und ist immer der Sänger.
Ja.
Aber innerhalb der Band, die an der Gitarre und am Schlagzeug sitzt, da ändert sich immer ganz viel. Und die Band hat auch wieder einen eigenen Namen, aber sie tritt mit Lukas zusammen nur unter Lukas' Namen auf.
Also für also mich wie bei Elvis so Presley, wenn er mit Band unterwegs war, die Band ist im Hintergrund und macht wahrscheinlich noch, alles klar, verstehe.
Ja. Aber ja, für mich wirkt es eher so, als wäre es so eine Begleitband, die ihn auf seiner Solokarriere begleitet. So wirkt es auf mich. Und zwischenzeitlich sind sie auch mal getrennt, also da ist er dann auch wirklich solo unterwegs. 2001 gibt es dann aber wieder eine Reunion-Tour und ich glaube, seitdem sind sie eigentlich auch wieder zusammen, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Okay.
Von Album Nummer 3 war er dann 1975 so von der Qualität des Albums verunsichert, dass er das allererste Exemplar angehört und anschließend angeblich in den Swimmingpool geworfen hat.
Okay.
Hätte er nicht machen müssen. Mit dem Album gelingt ihm nämlich sein kommerzieller und sein weltweiter Durchbruch.
Ey, wie so oft, ne? Die schmeißen die Sachen weg und finden sie scheiße und verkauft sich plötzlich wie Bolle. Krass, ja.
Ja. 1984, also jetzt ein kleiner Sprung, das war jetzt auch alles noch so, ja, also Anfang, Mitte der 70er, jetzt ist 1984, veröffentlicht er dann mit seinem neuesten Album, oder veröffentlicht er ein neues Album und beschert dann seiner Plattenfirma wahrscheinlich den größten Verkaufserfolg. Er verkauft das Album nämlich insgesamt 21 Millionen Mal weltweit. Also nur dieses eine Album.
Wie oft?
21 Millionen Mal.
Okay, müsste man kennen.
Die Fans, die lieben ihn auch für seine Songs und für seine vielen Visionen. Und er schlägt auch gerne mal Millionen-Deals der Werbeindustrie aus, um sich stattdessen für Unterprivilegierte einzusetzen. Und man hat auch einfach so ein bisschen das Gefühl, dass er noch sehr bodenständig ist und auch selber einfach immer noch ganz genau weiß, woher er kommt. Also sich auch einfach mit seinem Publikum identifizieren kann. Und seine Konzerte, die sind auch sehr einzigartig. Die dauern nämlich teilweise auch mal 4 bis 5 Stunden. Weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist. Ich meine, mittlerweile ist er 71. Aber schon sehr, sehr lange. Und sein größtes Konzert, das soll auch das größte in der Geschichte der damaligen DDR gewesen sein. Da stand er nämlich am 19. Juli 1988 vor etwa 160.000 Zuschauern in Ost-Berlin auf der Bühne.
Wann war das?
Und es wird auch gerne mal behauptet.
Wann war das?
1988.
Okay, ja.
Wird auch gerne mal behauptet, dass dieses Konzert zum Mauerfall beigetragen haben
soll. Ja, gut, aber beigetragen, wenn dann. Aber eigentlich ist er ja gefallen wegen Hesselhoff, ne? Da war ja schon Hesselhoff die treibende Kraft, denke ich.
Ja, aber es war ja auch noch 88, also es war ja noch eine Weile davor.
Ja.
Heute ist er in zweiter Ehe verheiratet, hat 2 Söhne und eine Tochter. Wer zum Teufel
darf ich kurz
ist
noch
Lukas?
Was zwischenfragen? Entschuldigung.
Ja.
Entschuldigung. 1988 war das in Ost-Berlin, sagst du?
Ja.
War das ein Solokonzert oder waren da Bands dabei?
Müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, dass er entweder zu der Zeit oder kurz danach auch schon wieder von seiner Band getrennt war. Also das war ja mehrere Jahre.
Ich meinte, ob da andere Gruppen noch dabei waren, andere Künstler.
Das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es war nur sein Konzert.
Okay, weil du wirst später in einer halben Stunde wissen, warum ich das frage. Ja, alles klar.
Hast du eine Idee? Du hast ja gemeint, du hast ja schon so ein bisschen eine Tendenz.
Ich habe eine sehr starke Tendenz. Ich glaube, es wird sich jemand sehr freuen, wenn ich richtig gehe in der Annahme. Und ich glaube, ich werde mich selbst ein bisschen ein Stück weit ärgern, weil entweder ich verrate was, was ich nicht verraten sollte, oder ich verrate das Richtige und ärgere mich dann, weil ich den Lukas auch sehr interessant finde. Ich kann völlig auf dem Holzweg sein. Aber ich habe eine Tendenz, ja, ganz klar.
Okay, ja. Dann stell doch du mal deinen Lukas vor und dann überlegen wir dann nochmal.
Okay, hast du noch was zu den Erfolgen vielleicht oder so?
Also Lukas hat alle Preise abgeräumt, die man abräumen kann.
Alles?
Alles.
Oscar?
Alles.
Das bestärkt meine Tendenz. Gut, vielen lieben Dank. Ich will jetzt gar nicht weiter rumspinnen, aber ich habe eine ganz klare Tendenz. Die hatte ich komischerweise vom zweiten Satz schon. Und ich kann dir später vielleicht auch sagen, warum, mit der Ambivalenz. Mhm. Aber genau. Gut, vielen Dank, wie gesagt. Ich fange mal an. Mein Lukas wurde Mitte der 40er Jahre geboren. Einen kleinen Moment vor deinem Lukas, so viel kann ich sagen. Also ein paar Jahre, aber nicht viel. Er hat einen drei Jahre älteren Bruder, als er geboren wird. Über die Eltern habe ich wenig gelesen, muss aber auch fairerweise sagen, ich habe da wenig gesucht und wenig gefunden auch. Wohl aber, dass er mit 16 die Schule verließ und eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf begann. Mhm. Und diese Ausbildung auch abschloss. Sein Vorbild, so sagt er später in Interviews, sei Ray Charles gewesen. Ich glaube, das könnte aber auch daran liegen, dass eine bestimmte Frage kam, zu der ich vielleicht später, wenn ich es nicht vergesse, noch was sagen kann. Es war vielleicht eine Reaktion auf die eine Frage, die kam, dass er sagt, das war mein Vorbild. Verwirrt dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ist aber relativ logisch, kann ich dir später erklären. Bereits mit 15 spielte Lukas in mehreren Bands, also nacheinander natürlich. Und seine erste Band hieß, ich zähle gleich von 3 bis 1 runter, dann sage ich den Namen, dann können die, die es nicht hören wollen, die Ohren zuhalten, weil manche mögen das dann vielleicht schon wissen. Ich glaube du nicht, deswegen sage ich dir das. Die erste Band hieß, 3, 2, 1, Ohren zuhalten, Vance Arnold and the Avengers. Ersteres war sein Künstlername. Mhm. Die schaffen immerhin einen Auftritt als Vorband von den Stones und auch Vorband von den Hollies. Die haben damalig Band aus Manchester, die haben zumindest 2 silberne Schallplatten, 6-mal Gold und 1-mal Platin damals gewonnen, dass du so ein bisschen weißt, die waren auch nicht unbekannt.
Ja.
Lukas war 1959 noch Schlagzeuger in der Band und wurde dann 1961 Leadsänger. Seine zweite Band gründete Lukas, ich sage jetzt gründete er, aber wahrscheinlich haben die sich gefunden, wie das so oft ist, 1963. Bekamen einen Plattenvertrag und spielten erstmal, ich meine, ausschließlich Coversongs. Lukas arbeitete noch im Handwerk und nach 5 Jahren gab er das aber dann auf und gründete 1966, also da gab es so wieder eine Trennung, eine neue Band, die 1968 Platz 1 der Charts des Vereinigten Königreichs schaffte. In Deutschland war der Song, von dem ich spreche, auf Platz 3. Fairerweise sage ich dir, es war ein Cover. Finanzen und Verträge waren Lukas stets egal. Genau wie ihm sein Körper stets egal war. So viel kann ich dir vorweg schon erzählen. So kam es beispielsweise, dass er eine 56-tägige Tour, also beziehungsweise 56 Konzerte, glaube ich, in den USA gab und letztendlich mit $800 in der Tasche rauskam. Er ging danach, glaube ich, auch ein Jahr auf Tauschstation und ließ sich nicht mehr blicken. Also mit Geld konnte er nicht umgehen und Verträge hat er eh irgendwie ständig unterschrieben. Er sagte viele Jahre später in einem Interview, es gibt mindestens 20 Leute, die einen Prozentanteil an mir besitzen. Und das mein ganzes Leben lang. Ich unterschrieb ständig Verträge, in denen jemand einen Teil von mir beanspruchte. So kam es dann auch, dass er aus Werbezwecken und um Schulden abzubezahlen Festivals nach Festivals spielte. Auch Ende der 60er Jahre spielte er ein Festival, von dem man sagt, er hätte dabei, ich sag mal ganz vorsichtig, zumindest das Luftgitarrespielen revolutioniert. Vielleicht hat er es auch erfunden, man weiß es nicht. Er hat ein Luftgitarren-Solo gespielt. Es folgten zig Coversongs und viele Chartplatzierungen. 1970 beispielsweise tourte die Band dann mit einer Big Band, beziehungsweise Lukas mit einer Big Band mit 40 Leuten auf 46 Konzerten durch die USA. Das Ganze wurde verfilmt und kam in die Kinos und landete dann auf Platz 16 der UK-Charts. Mhm. Lukas schrieb aber auch eigene Songs. Nicht jetzt, dass jetzt der Eindruck entsteht, er würde nur covern, aber er hat viel gecovert. Lukas und das liebe Geld, Lukas und die Gesundheit. Also Lukas, die Überschrift könnte lauten, Lukas oder Geldprobleme trotz Erfolg, wäre eine typische Überschrift. Ob es daran lag, dass er beispielsweise einen 100.000-Dollar-Scheck in seiner Jeans vergaß, die seine Mutter dann wusch und er sich aber nicht drum kümmerte, weil er auf Drogen war, oder ob es an den Drogen selbst lag, weil er ständig konsumierte, kann ich und will ich auch gar nicht hier beantworten. Fakt ist, er nahm selten auf und tourte lieber, um Schulden abzubezahlen, obwohl er, wie gesagt, großen Erfolg hatte. Es wird gemunkelt, und das habe ich öftere Male auch gelesen, dass er zu ganz frühen Bandzeiten am Tag 5 Liter Bier trank und ein kleines Stück Brot aß.
Sportlich.
Und gerade in den 70ern, genau, gerade in den 70er Jahren gab es natürlich Drogen und Alkohol an jeder Ecke. Und er sagte auch später, irgendwann Drogen gab es doch überall. Und klar stürzte ich mich drauf. Ja, also es gab auch viele Alkoholexzesse und so weiter und so fort. Dadurch war er natürlich auch öfter in der Presse und war natürlich auch dann natürlich als Werbung gar nicht das Schlechteste, sag ich mal. Frage an Lukas. Hatten Sie damals irgendwann mal Angst, Ihre Stimme zu verlieren? Lukas, oh ja. Am Timbre meiner Stimme kann ich jede einzelne Zigarette heraushören. Ich mache immer Witze darüber. Wenn ich mal richtig, richtig alt bin, bleibt mir wohl nur noch eins. Ein Blues-Album. Mhm. Den Abstürzen folgten Comebacks. Seine Konzerte wurden aber ständig oder zum ständigen Risiko für Veranstalter, weil dann auch noch psychische Probleme dazu kamen. Und so kam es dann eben, dass er beispielsweise 1974 verhaftet wurde und wegen Körperverletzungen, wegen Drogen. Und dann gab es auch Konzertabsagen, unter anderem in Wien. Und ja, also er war irgendwie negativ präsent in der Presse. 1987 gab es eine Zusammenarbeit mit einem deutschen Künstler. Ich sage das deswegen, weil der Künstler auch in unserer Familie, liebe Schwester, eine Rolle spielt, und zwar im unteren Stockwerk unseres Familienhauses. Es war der Titelsong für eine WDR-Kinoproduktion, den er mit diesem deutschen Künstler aufnahm. Ich kann dir später verraten, was ich damit meine. Ich löse es dann auf. Lukas, und jetzt komme ich zu der Frage, die ich an dich vorhin gerichtet hatte, war einer der wenigen westlichen Künstler, also zumindest wissen wir jetzt schon mal zwei, die vor insgesamt 170.000 Leuten, bei dir waren es 180.000 Leuten, in Ost-Berlin und Dresden spielten. Bei meinem Lukas waren es 2 Konzerte, und zwar 1988. Also da waren es 2 Konzerte mit insgesamt 170.000 Leuten, deswegen fragte ich vorhin mal kurz nach.
Ah, okay. Gut, vielleicht war es auch, ich meine, die 10.000.
Ob die Lukäse vielleicht sogar, ja, ich könnte es mir vorstellen, man weiß es nicht. Manche Künstler schrieben Lieder für Lukas, Prince 1991, und Lukas sang auch einen Song für eine bekannte Biermarke ein. Oder, und das vielleicht auch noch als Tipp, 1996 gab es einen Auftritt oder mehrere Auftritte, da bin ich nicht ganz sicher, mit einer sehr, sehr vielköpfigen Familie, die zu dieser Zeit sehr erfolgreich war. Ich springe ein bisschen zurück. Zuvor, im Jahr 1987, heiratete Lukas, um mal ein bisschen die Romantik mit reinzubringen, seine damalige Freundin Verlobte, die er 1979 kennengelernt hatte. Er lebte seitdem sehr zurückgezogen auf einer Ranch mit 100 Hektar Grundbesitz. Die hat auch einen sehr coolen Namen, die Ranch, aber ich kann den Namen nicht sagen. Noch nicht. Und die Frau führte auf dieser Ranch auch eine Eisdiele. Und ich habe das tatsächlich so gelesen, dass die Frau an sich eine Lebensretterin für ihn war, weil er da wirklich abstürzte und so weiter. Und die hat Ruhe reingebracht und hat ihn, glaube ich, auch ein Stück weit geerdet. Genau, er lebte dann, wie gesagt, sehr ruhig und tauchte auch immer mal wieder unter. Und das zieht da auch mehr oder weniger durch in allen Belangen. Frage an Lukas viele Jahre später. Benutzen Sie Facebook und Twitter, um die Netzgemeinde mit Ihrer Musik bekannt zu machen? Lukas? Nein, da halte ich mich lieber raus. Meine E-Mails schreibe ich mit einem Ein-Fingersystem. Die Vorstellung, morgens aufzuwachen und sofort kommunizieren zu müssen, ist furchtbar. In den Bergen in Colorado habe ich eh kein Netzempfang. Es ist ein ganz anderes Leben. Sobald ich zu Hause bin, ziehe ich die Stecker raus. Ich bin aber nicht weltfremd. Ich besitze schon ein iPad, ich lese viel. Wenn ich mit jemandem kommunizieren will, dann weiß ich auch, was ich tun muss. Frage an Lukas, also eher Naturbursche. Wie wappnen Sie sich denn gegen Bären? Ja, das ist so eine Sache. Ich habe immer ein Pfefferspray dabei. Das ist natürlich witzlos. Keine Ahnung, was ich tun würde, wenn ich wirklich von einem Bären attackiert werde. Ich trage aus Prinzip keine Waffe. Ich hätte mehr Angst, mich selbst zu verletzen, als den Bären. Das lese ich nur vor, weil das, glaube ich, ein bisschen was über Lukas' Charakter aussagt.
Ja.
1999, das will ich noch kurz im Nebensatz erwähnen, oder eigentlich ist ein Hauptsatz, hat Lukas mit seiner Frau auch eine Lukas Kids Foundation gegründet. Dabei geht es darum, Kindern quasi, ich glaube, Schulplätze zu ermöglichen oder eine Ausbildung und so weiter. Also was sehr, eine sehr wohltätige Organisation. Aber zurück in die Zukunft. Das wollte ich schon immer mal sagen. 2002 gab es einen Auftritt mit hochrangigen Künstlern anlässlich des goldenen Thronjubiläums von Queen Elizabeth, die ihm dann 2007 auch zum Officer of the Order of the British Empire ernannte. Ich habe es nachgeguckt, ich kann nicht genau sagen, was für ein Status das ist. Es ist kein Ritterschlag, aber ich meine der fünfthöchste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wurde er da von ihr geadelt, sagt man, glaube ich. Kurz darauf wurde er mit dem Pioneer of Pop ausgezeichnet und landete 1997 unter den besten 100 Sängern der Welt aller Zeiten. Den besten 100 Sängern aller Zeiten der Welt oder andersrum. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sein 2010er Album ging gleich auf Platz 1 in Deutschland. Das 2013er meine ich auch. 2013 bekam er auch noch eine goldene Kamera und bla 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 bla. Kommen wir zu den nackten Zahlen zum Ende noch. Mein Lukas hat zweimal die goldene Kamera gewonnen, war fünfmal für den Grammy nominiert, hat den einmal gewonnen 1983, war viermal für den Echo nominiert, den hat er, glaube ich, nicht gewonnen, 22 Studioalben rausgebracht und das, obwohl er wenig aufgenommen hat und mehr getourt hat, wie ich vorhin schon sagte, 76 Singles, 11 Live-Alben, 19 Videoalben. Genau, die erfolgreichste Single, jetzt komme ich mir sehr schäbig vor, wenn ich vorhin die Zahlen von dir gehört habe, die erfolgreichste Single wurde 2,3 Millionen Mal verkauft.
Okay, aber gut, Peanuts. Das ist ja auch viel.
Ging dann, ja, logisch.
Nur
logisch.
Eine Single, also.
Nur eine Single, hättest du die Zahl vorhin nicht gesagt, hätte ich jetzt geprahlt. Insgesamt hat er circa 18 Millionen Alben verkauft, davon 6 Millionen, das finde ich sehr beeindruckend, in Deutschland. Er hat auch Deutschland mehr oder weniger so als zweite Heimat immer mal wieder benannt. Summa summarum hat er in Deutschland 9-mal Gold und 10-mal Platin gewonnen. Und insgesamt, und dann auch Schluss mit den Zahlen, hat er 6-mal Silber, 69-mal Gold und 54-mal Platus-Status erreicht. Das klang sehr schön. Wer zum Teufel ist mein Lukas? Ich habe dann
du
auch noch
Tipps lachen.
Für dich oder so. Aber du hast, weißt, glaube ich.
Ich komme auf den Namen nicht. Aber ist er bekannt für seine Gesten auf der Bühne?
Ich weiß nicht, ob ich Fragen beantworten darf.
Ach so. Ich hatte, es ist ein R, er ist, ich weiß gerade, ich stehe voll auf dem Schlauch, aber er war bei mir auch auf der, ich hatte den auch in der engeren Auswahl, deswegen kam mir alles bekannt vor, alles schon mal gelesen, aber ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich verwechsel die nämlich auch immer alle, die sind für mich alle immer ein Schlag, deswegen, und haben immer so komische Namen. Also es ist komische Namen, aber manche haben komische und manche nicht. Und für mich gibt es so ein paar Musiker, die kann ich alle über den Kamm scheren, weil die für mich, ich kann die nicht auseinanderhalten. Und ich habe mich zwischen deinem Lukas und meinem, glaube ich, sogar entschieden.
Witzig, weil mir ging es genauso.
Weil ich noch dachte, ah komm, den finde ich eigentlich interessanter, weil meiner ja im Vergleich zu deinem schon ein bisschen langweiliger ist. Aber ich komme auf den Namen nicht.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe es andersrum gedacht. Das war nämlich genau meine Auswahl, die ich hatte. Wenn wir von den richtigen sprechen, wahrscheinlich meinen wir komplett die falschen. Aber wo ich dachte, nee, ich finde den halte ich mir für später auf, weil ich den viel, viel spannender finde.
Oh, das wird mich ärgern, weil ich weiß es, aber ich komme gerade auf den Namen nicht. Und ich könnte jetzt, ich habe ja mein Handy in der Hand.
Warte mal.
Und ich habe.
Warte mal, ich glaube, es geht
los. Und ich hätte eine Liste auf meinen Notizen und da müsste er drin sein.
Ich gebe dir die Tipps jetzt nochmal, dann weißt du auch, ob du richtig bist.
Ich komme auf den Namen nicht, ich habe auch gerade kein Gesicht, aber ich habe auf jeden Fall alles schon mal gelesen.
Warte mal. In der Presse stand, Lukas war kein sonderlich attraktiver Mann. Hast du das gehört, dass ich in der Vergangenheit sprach?
Ja.
Du kannst mich beispielsweise auch was fragen. Wie ist denn zum Beispiel eine Frage wäre, ist er denn heute noch aktiv? Das gestatte ich dir.
Ist er denn heute noch aktiv?
Ja, das kann ich nicht beantworten. Nein, ist er nicht. Mein Lukas ist verstorben. 2014. Auf seiner Mad Dog Ranch. Ich sag dir noch was. In der Presse stand, mit seinem Querstrich einem Schrei brachte Lukas auf dem Festival den Himmel zum Weinen. Er war plötzlich zur Legende geworden, wusste es noch nicht einmal. Von welchem Festival wir sprechen, weißt du wahrscheinlich, denke ich, ne? 1969.
Ach so, von Woodstock, ja.
Ganz genau. Da war er, glaube ich, am dritten Tag einer der Opener. Das kann ich aber so jetzt nicht stehen lassen, wenn du den Namen, du weißt, wen ich meine, du meinst den richtigen.
Deswegen, ja, aber ich komme auf den Namen.
Deswegen sagte er auch, sein Vorbild ist Ray Charles, glaube ich, weil der ja auch solche, man könnte von außen meinen, wenn man nichts hört dazu und so weiter, sind Spastiken oder sonst irgendwas. Und da hat er, glaube ich, als Antwort gegeben, nee, ich habe nur das Vorbild und ahne ihn irgendwie nach oder.
Ja, und das so. Man kennt ihn dafür auf der Bühne auch, ne, weil er so ganz eigene.
Genau.
Mit den Händen und mit den so gestikuliert. Aber mir fällt der Name nicht ein.
Ich komme mir schämlich nicht vor, wenn ich das jetzt nicht sehen lasse. Aber soll ich dir den bekanntesten Titel sagen? Da habe ich nämlich noch was von den beiden, die den Hit geschrieben haben, seinen ersten Hit, den er gecovert hat.
Wahrscheinlich peinlich, dann weiß ich es immer noch nicht. Aber mach.
With a little help from my friends.
Ah, der Joe Cocker. Der
Song ist von Paul McCartney und von John Lennon. Und die beiden wollten den Song eigentlich als Single rausbringen und haben aber gesagt, das haben sie nie getan. Sie waren nämlich so beeindruckt von Lukas' Version und haben ihm sogar ein Glückwunsch-Telegramm damals geschickt. Und er nahm es im Dreivierteltakt auf. Die Originalversion ist im Viervierteltakt und das war wahrscheinlich genau der springende Punkt, sagt Paul McCartney.
Springende Punkt.
Ja, springende Punkt.
Na dann Joe Cocker, oder?
Richtig.
Aber du hättest mich jetzt auch verunsichern können und du hättest jetzt auch sagen können, das ist er nicht. Ich hätte es dir geglaubt.
Nein, wir lassen das. Ich glaube, du hast den richtigen schon im Kopf gehabt. Und nur weil man den Namen jetzt nicht kennt, ich glaube, ich lasse es zählen. Wenn meiner nicht stimmt, ey, ich sag's dir. Oh, nee, doch, das zählt. 1-0 für dich.
Dann löst du auch auf, dann du weißt es.
Ich bin komischerweise erstmal bei Lionel Richie kennengelernt, gedanklich, keine Ahnung, da hast du ein Wort gesagt. Und dann kamst du aber auf diese Ambivalenz und dann später noch auf die Ambivalenz mit seiner Heimat und so weiter. Und zack, zack, zack. Und ich glaube, Claudius wird sich einen Asten Keks freuen, weil er den, glaube ich, sehr, sehr verehrt. Ich glaube, du meinst die E Street Band mit dem Frontmann Bruce Springsteen, so hoffe ich doch.
Und das ist? Richtig!
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil ich habe nämlich tatsächlich die Born to Run in meinem Amazon-Einkaufswagen, die Biografie.
Ja, und mein Mikrofon steht gerade auf dem Buch. Auf der Autobiografie von ihm.
Ja, ich wollte die immer. Ist es die Born to Run oder es gibt noch eine zweite, ne, glaube ich. Die Born to Run war mir zu teuer.
Ich habe jetzt nur die Born to Run gefunden und es ist aber auch ein ordentlicher Schinken. Also es sind über 600 Seiten.
Ja.
Und ich glaube, er kann sich ja auch generell sehr gut einfach ausdrücken. Also wird er auch immer gelobt. Es gibt auch jetzt eine Doku auf Netflix.
Ja.
Die ist von seiner Broadway, ich weiß nicht, ob man das dann Tour nennt, aber er hat auf dem Broadway hatte er eine Show, die war immer ausverkauft. Und ich glaube, das wurde auch da gedreht. Und da erzählt er auch so ein bisschen über sein Leben.
Ja.
Und singt dazwischen.
Ich glaube, das ist ein grundsympathischer Typ, glaube ich.
Ich finde irgendwie, ich tue mir schwer, weil ich finde, was ich über ihn lese und was man so hört, scheint er total sympathisch zu sein.
Aber?
Aber irgendwie finde ich ihn nicht so richtig sympathisch. Aber ich glaube wahrscheinlich, weil er es auch nicht so zeigen kann vielleicht. Also ich finde, man merkt halt doch irgendwie, dass er aus einer Arbeiterfamilie kommt, was ja nichts Negatives ist an sich, überhaupt nicht. Aber irgendwie kann das vielleicht dadurch auch nicht so zeigen, ich weiß es nicht. Dass er eigentlich ein Guter ist.
Ja, auf der anderen Seite, Skandale, sowas wüsste ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man schon mal hört, jemand spielt ein dreistündiges Konzert. Ich meine, ich habe das von Claudius schon gehört, ich bin mir nicht sicher, dass für Jens Eddie Vedder ist von Pearl Jam, ich muss ihn kurz erwähnen, tut mir leid, ist für Claudius, glaube ich, Bruce Springsteen. Und ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass er so ewig lange Konzerte spielt. Und das spricht ja dafür, dass er Bock hat, das, was er macht, einfach gerne macht und die Leute unterhalten will. Und weiß ich nicht. Aber so richtig greifbar, weiß ich, ist er vielleicht auch gar nicht. Ist es vielleicht ähnlich wie Bon Jovi? Den willst du vielleicht auch noch vorstellen. So, irgendwie, oder ich. Ist ein Typ. Punkt. Also, ich weiß es nicht. Aber so ein richtiges, ja, ich habe keine Scheiben von ihm da. Doch eine, glaube ich, aber hätte ich gerne auch mich mehr mit beschäftigt oder was drüber gelesen, aber jetzt habe ich es ja gehört, ist auch gut. Ja.
Aber ist auch so, also ich finde, er macht mega gute Musik. Ich meine, der Erfolg spricht für sich, aber auch das Klar. packt mich jetzt gar nicht so 100%, muss ich sagen.
Nee, mich
auch. Aber es ist nicht einfach 100, Geschmackssache ja. auch. Also das ist nicht mehr, nicht weniger, ist einfach meine subjektive Meinung.
Aber wie witzig, dass mein Lukas 44 geboren ist, deiner
49,
dass sich die Wege 1000%ig gekreuzt haben. Die haben im gleichen Jahr in Ost-Berlin gespielt, vielleicht sogar im gleichen Konzert oder so. Das gibt es doch gar nicht, dass es da, also das ist ja echt ein Volltreffer, sehr witzig.
Ja.
Wahrscheinlich waren sie befreundet. Krass, wir hätten ja alles aussuchen können. Und genau das ist nicht abgesprochen, liebes Publikum.
Und ich finde auch, im Radio finde ich seinen Namen besonders schwer zu sprechen.
Bruce Spring, SB ist schwierig, ja, stimmt, ja. Ja.
Aber auch bei Joe Cocker gibt es aber auch viele, die dann manchmal sagen Joey Cocker.
Ja.
Oder das sind einfach so Namen, da weißt du manchmal nicht so genau, ist es jetzt richtig, das sind irgendwie blöde Namen. Ja. Und irgendwie sind für mich so viele gleich einfach, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht warum, aber halt gerade so, diese Männer in dem Alter, die sehr erfolgreich sind.
Das darfst du aber, gut, du bist jünger, das entschuldigt natürlich für alles. Aber es darf natürlich, das, für viele ist es, glaube ich, nicht nachvollziehbar, wie man Joe Cocker und Bruce
Springsteen. Ich weiß, oh Gott, ja. Aber ich wüsste nicht mal, ob ich Joe Cocker jetzt dazu zählen würde, aber Bruce Springsteen und mir fällt jetzt aber auch gerade, ich habe gerade richtig einen leeren Kopf, aber da gibt es so viele, wo ich, die kann es einfach nicht auseinanderhalten.
Ja, sag die alle nicht, sonst ich bin ja wahrscheinlich, habe ich noch mal einen von denen. Genau. Ich wollte noch auflösen, was das mit unserem Elternhaus zu tun hat. Kannst du dich erinnern, was bei uns unten, jetzt wird es ganz intim, auf der Gästetoilette für ein Plakat hing oder immer noch hängt? Ich glaube, es hängt nicht mehr da. Und zwar Manowar? Ist ein deutscher Künstler, ja auch. Auch Haggard.
Die Purple?
Auch das heißt, meins hängt nicht mehr da, aber es hing da, ich bin mir fast sicher.
Haggard?
Nein, deutscher Künstler meine ich.
Achso, deutscher Künstler, nee.
Da gab es Berührungspunkte, weil da unten auf dem Sportplatz, Unna, hat er gespielt damals.
Der Reinhard May.
Ach, der Reinhard May doch nicht.
Der hat
auch
gespielt.
Na, aber doch nicht.
Der hat auch noch gespielt.
Nein, die Kasselroder Spatzen haben gespielt und Klaus Lage.
Ach, Klaus Lage, oh, den habe ich gemeint.
Ja, die Katz und Maus, oh Gott, das schneidet sie ja nicht raus. Ey. Klaus Lage hat da gespielt, die Katz und Maus Tour. Vielleicht kannst du dich erinnern, dieses Plakat, das bei uns auf der Toilette hing. Schutz, oder gegen, also von uns war da jemand da, von uns, ich glaube nicht, ne? Oder vielleicht unsere Eltern, weil jeder da war und weil es auf dem Dorf die Attraktion war. Ich glaube, freiwillig hat das nichts mit unserer Musik zu tun, aber Klaus Lage hat da gespielt. Und genau, deswegen war das witzig, dass der mit dem zusammen diese WDR-Kinoproduktion aufgenommen hat. Und natürlich das, okay. Ist es Sail Away? Sail Away, ich glaube, das hat er gesungen, ne? Für die Becks-Werbung.
Ach, das ist okay, das wusste ich gar nicht.
Ne? Ich glaube, ja, das hat er damals mit eingesungen. Und ja, irgendwie sympathischer Typ, aber wie gesagt, auch ich habe andere Lukäse gehabt, mit denen ich mich mehr identifizieren konnte. Aber ich habe die letzten Tage oder Wochen eher auch schon viele Konzerte von ihm gesehen oder auch diese Mitschnitte vom Festival. Das sind schon ganz geil eigentlich. Ja.
Ja, und auch sehr interessant. Also ich hatte mich da eingelesen und es hat zum ersten Mal geklingelt, als du erzählt hast, dass die Mutter auch einen Scheck mitgewaschen hatte.
Ah, ich dachte es mir. Ja, das sind
und
so
da diese, hatte ich irgendwie, da dachte ich noch, ach, das ist ja witzig, ja, ja. Das war, muss ihm ja dann irgendwie gar nicht wichtig gewesen sein, wenn ihm das dann so egal ist oder wenn er da gar nicht so hinterher ist, und fand die Geschichte an sich ganz interessant. Und dass er ja dann doch am Ende noch seine Ruhe gefunden hat, irgendwie alles mitgenommen und dann doch.
Ja, genau. Dann an Lungenkrebs gestorben, ist natürlich ein bisschen scheiße, aber da hat er von vornherein, deswegen sagte ich, er ist schändlich mit seiner Gesundheit umgegangen und sagte irgendwann im Interview schon, da jede Zigarette. Er hat, glaube ich, dann auch aufgehört zu rauchen Ende der 90er oder so. Aber ich glaube, bei dem Konsum vorher, was da war und so weiter und so fort, ist es auch nicht so verwunderlich, glaube ich, dass er dann ja ein früheres Ende gefunden hat, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Ja.
Ja, witzig. Letztes Mal sind wir nicht 1:1 gestartet, glaube ich. Da war ich in Front, bin mir nicht sicher.
Gut, du warst jetzt aber auch sehr, hast nochmal ein Auge zugedrückt.
Naja, du hast den schon richtig. Ich meine, das wäre ja unfair gewesen. Bei Marilyn, bei Piep habe ich mich damals noch gefreut. Ihr sollt ja die alten Folgen nochmal hören. Als du das nicht wusstest oder falsch gelegen hast, meine ich. Oder den sagtest und dann nochmal revidiert hast, so rum. Aber jetzt fände ich, wäre es doch ein bisschen unfair gewesen zum Start, wenn du den richtigen weißt und der Name nicht einfällt. Es bedingt sich alles.
Aber trotzdem hätte ich es jetzt wahrscheinlich gar nicht so zusammengekriegt. Also es hat jetzt gar nicht irgendwie, ich wusste, ich habe das alles gelesen.
Aber ja, aber du hast ja von dir aus gesagt, dass der mit den Spastiken auf der Bühne stand. Waren ja keine Spastiken, glaube ich zumindest, sagt er zumindest. Aber da ist ja klar, wenn du meinst, also dass du den richtigen gemeint hast.
Ja, aber selbst da muss man ja eigentlich dann selber wieder drauf kommen.
Ich sag's nochmal, dann ziehe ich einen Punkt ab, Punkt. 1-1 ist doch ein guter Start. Wenn wir so weitermachen, sind wir auch nach fünf Folgen fertig. Nein, nächstes Mal kommt der Schwere. Das war nur zum Anfüttern, dass jeder, der zuhört, auch mal sagen kann, ich habe einen erraten, weil wir so viele Zuschriften kriegen. Mach doch mal was Leichteres und nimm doch mal.
Und wir haben jetzt vielleicht sogar schon einen Titelnamen. Wir überlegen immer dann, wie nennen wir die Folge? Irgendwas, irgendeinen Berührungspunkt für beide Lukäse.
Stimmt.
Und jetzt können wir auf jeden Fall schon mal irgendwas mit DDR. Ihr seht es ja dann. Wenn es jetzt läuft, dann seht ihr ja, wie wir es genannt haben. Aber
stimmt, dann ist es ja schon genau. Stimmt, ja.
Oder irgendwie 1988 in der DDR.
Ja, irgendwie stimmt, so. Ja. Ja, genau, das ist witzig, da können wir drüber sprechen. Das kriegt ja keiner mit. Die hören das ja immer, ist zeitversetzt. Das können wir noch schimpfen.
Und wir finden einfach echt immer was, und das finde ich so faszinierend, immer irgendeinen Weg, bei dem sich beide Künstler kreuzen, die wir haben.
Wir müssen mal einen Stammbaum irgendwann entwerfen, ja, wo die Wege sich irgendwo kreuzen. Selbst mit, als wir die Nina-Folge hatten, da gab es Kreuzung plötzlich über England, über den und das, Sex Pistols bis hin zu irgendwie alle, ne?
Der einzige. Ja, der auch nur, selbst mit 50 Jahren Altersunterschied, dass dann einer das Poster im Zimmer hängen hatte und großer Fan war, oder die Folge, in der dein Lukas Fan war von einem
von
Lukas, den ich
vorher vorgestellt habe, Lukas damals, genau. Ja, mein Lukas, den ich jetzt in Altona getroffen habe, war Fan von deinem Lukas, den du in der ersten Folge vorgestellt hast.
So und hat ihn gecovert. Und
ja,
genau.
Ja.
Also es ist verrückt irgendwie, wie die alle dann zusammenhängen und auch die Familienverhältnisse meistens immer ein bisschen zerrüttet irgendwie und meistens der Vater immer ein schlechtes Verhältnis zum Kind. Und
das stimmt.
Ist echt verrückt.
Krass. Schön war es.
Gut.
Herzlichen Glückwunsch an dich und an mich.
Glückwunsch zurück.
1-1, danke. Ich bin gespannt auf nächstes Mal. Da müssen wir ein bisschen anziehen. Ich muss es ein bisschen schwerer machen, merke ich schon. Ich darf nicht ganz so soft rangehen. Ich bin ein bisschen weichgespült über die Wochen der Abstinenz, glaube ich. Und man sei mir verziehen. Es wird wieder anders.
Ist ja gut für mich.
Genau, in dem Fall. Eben. Man muss sich anfüttern und so weiter. Sonst werde ich doch noch ersetzt, wie damals geplant. Von daher... Nehmen wir das doch gerne mit, halten die Spannung hoch und vielen lieben Dank.
Danke
dann
auch.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Grüße nach Karlsruhe.
Grüße nach Hamburg.
Du sagst wieder wie immer, das behalten wir auch bei. Genau, dein Countdown.
3, 2, 1.